Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Unsere Blutgefäße versorgen Organe und Gewebe mit Sauerstoff und Nährstoffen. Doch wenn sie verengt oder sogar verschlossen sind, wie zum Beispiel bei der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit, PAVK abgekürzt, kann das schwerwiegende Folgen haben. In solchen Fällen müssen Gefäße wieder eröffnet werden, um die Durchblutung zu verbessern. Es gibt aber auch Situationen, in denen ein gezielter Gefäßverschluss notwendig ist, beispielsweise bei Gelenkembolisationen oder zur Schmerztherapie. Über diese minimalinvasiven Gefäßeingriffe spreche ich heute mit Professor Peter Reimer. Er ist Direktor des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie im Städtischen Klinikum Karlsruhe. Herr Professor Reimer, welche Vorteile haben denn minimalinvasive Gefäßeingriffe im Vergleich zur offenen Gefäßchirurgie?
Ja, unter offenen Eingriffen wird jeder gleich verstehen, dass man den Patienten aufschneiden muss, also einen Schnitt macht, etwas freilegt, etwas präpariert, bis man dort ist, wo man die Behandlung durchführen will. Unter dem breiteren Begriff der minimalinvasiven Gefäßeingriffe fasst man Eingriffe zusammen, wo man nicht aufschneidet, wo man andere Methoden wählt, um ins Zielgebiet zu gelangen. Bei Gefäßeingriffen natürlich durch eine Gefäßpunktion, also mit einer dünnen Nadel. Zumeist nach Lokalanästhesie punktiert man ein Gefäß an, legt eine Katheterschleuse ein und durch diese Katheterschleuse führt man den Eingriff durch, den man offen mit einem freigelegten OP-Feld durchführen würde. Wenn man das verstanden hat, dann glaube ich, fällt es nicht schwer zu verstehen, dass der minimalinvasive Ansatz weniger Nebenwirkungen hat, weniger Beschwerden hinterher verursacht und man in der Regel deutlich schneller wieder mobilisiert ist.
Ich hatte als Beispiel ja schon die periphere arterielle Verschlusskrankheit genannt. Inwiefern hilft denn bei dieser Gefäßerkrankung eine eröffnende Behandlung?
Ja, wie das Wort Verschlusserkrankung oder Verschlusskrankheit sagt, sind da Gefäße verschlossen oder eingeengt und es kommt zu einem reduzierten Blutfluss. Nun brauchen wir aber den Blutfluss in Gewebe, um dieses Gewebe mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, jemand hat eine Erkrankung an einer Beckenarterie rechts oder links oder in einer Oberschenkelarterie und diese Problematik ist jetzt wirklich relevant und vermindert den Blutfluss merklich, dann wird man das merken und die Beschwerden sind Beschwerden in dem nachfolgenden Organgebiet, also der Muskulatur in diesem Fall, wo keine Sauerstoffsättigung mehr zustande kommt und wenn man sich belastet, also sprich geht oder läuft, dann wird es durch diesen Sauerstoffmangel zu Schmerzen in diesem Gefäßterritorium kommen, was von diesem verstopften, verschlossenen oder eingeengten Gefäß versorgt wird. Die minimalinvasive Therapie besteht dann darin, dieses Problem zu beheben, also wieder das Gewebe mit ausreichend viel Sauerstoff und Blut zu versorgen.
Welche Methoden gibt es denn, um verengte oder verschlossene Gefäße wieder durchgängig zu machen?
Das ist mittlerweile ein breites Spektrum an Methoden. Die beiden Kernmethoden der Behandlung sind die Ballondilatation, also das Aufdehnen mit einem Ballon, macht das Gefäß wieder weiter, es fließt wieder mehr Blut durch. Und die zweite Methode ist dann in Kombination eine Stent-Behandlung, welche die meisten Patientinnen und Patienten von der Herzkrankheit kennen, der koronaren Herzkrankheit, wo man Stents in die Koronararterien, also die Herzkranzarterien, implantiert. Das macht man oder kann man bei den Blutgefäßen an den Beckenbeinarterien genauso machen, dass man Gefäßstützen, Metallstützen in die Gefäße zusätzlich einbringt, die dann aber immer dort vor Ort verbleiben. Die kann man nicht einfach so entfernen. Das sind die beiden gängigsten Methoden. Dann gibt es Methoden, Kalk zu entfernen. Das kann man sich vorstellen wie ein Fräsesystem. Also man schleift den Kalk ab und transportiert ihn zurück. Das nennen wir Atherektomie. Das kombiniert man mitunter. Dann gibt es Methoden, Verschlüsse zu beheben, also Gefäßembolien, Gefäßthrombosen, wo das Gefäß verstopft ist, also komplett verstopft ist. Bei akuten Thrombosen kann man das noch relativ gut absaugen in den ersten Wochen. Später muss man auch Präparate nehmen, also Medikamente, die das wieder auflösen und dann entfernen. Und dann gibt es mittlerweile auch noch eine Therapie, die kennt man aus der Nierensteinzertrümmerung, eine Schallwellentherapie, wo man ein System in den Körper einbringt, also in das Blutgefäß, wo eine starke Kalzifikation vorherrscht und diesen Kalk auflöst, weicher macht, damit man den besser behandeln kann. Also es ist ein mittlerweile breites Spektrum, aber im Kern sind die Brot- und Buttermethoden, die Ballondilatation und die Stent-Therapie.
Dann bleiben wir doch mal bei denen. Vielleicht können Sie einmal beschreiben, wie so eine Ballonaufdehnung und eine Stentimplantation abläuft.
Gerne. Voraussetzung ist, dass man das krankhafte Areal zunächst mit einem dünnen Draht passiert, also von vorne nach hinten durchschiebt und im Gesunden wieder zum Liegen kommt, also das im Gesunden dann arbeiten kann. Und dann wird man über diesen Draht einen Katheter einführen, auf dem vorne ein Ballon unterschiedlicher Länge und unterschiedlichen Durchmessers platziert werden kann. Das misst man vorher aus und schätzt das ab, wie lang der Ballon sein soll, wie dick der sein soll und dehnt dann mit einem Manometer den Ballon auf und die krankhafte Gefäßregion wieder auseinander und weitet die auf. Das dauert auch eine gewisse Zeit, dass man den Ballon auch offen lässt, aufgedehnt lässt, sagen wir mindestens 30 Sekunden, manchmal 60 Sekunden oder auch länger, je nach Indikation. Dann gibt es Ballons, auf die sind Medikamente aufgebracht, die werden in die Gefäßwand eingebracht dabei. Das sind sogenannte medikamentenbeschichtete Ballons. Die lässt man 60 bis 90 Sekunden aufgedehnt, damit die Medikamente übertreten können. Die verhindern, dass die Gefäße wieder relativ rasch mit einer unregulierten Gefäßinnenhaut ausgekleidet werden und sich dadurch wieder selber zusetzen. Und die regulieren diesen Effekt der überschießenden Regulation der Gefäßinnenhaut. Bei den Stents gibt es zwei Systeme. Man geht wieder über den Draht vor, schiebt das über den Draht vor Ort. Dann gibt es einmal Stents, die sind auf dem bereits erwähnten Ballon montiert, vormontiert. Das sind sogenannte ballonmontierte Stents. Die verwendet man gerne, wenn man sehr präzise an Gefäßabgängen arbeiten will. Und dann gibt es Stents, die aus einem Material hergestellt sind, die sie selbst expandierbar machen. Sie sind so vorgefertigt, dass sie eine bestimmte Länge und einen bestimmten Durchmesser einnehmen können und sich dabei selber aufdehnen und auch eine gewisse Kraft behalten, diese Aufdehnung beizubehalten. Daher kommt auch der deutsche Begriff der Gefäßstütze. Und diese Stents werden mit Rohlingen hergestellt, es wird ein Stentmuster ausgeschnitten. Sie sind zumeist aus Nitinol und haben ein thermodynamisches Memory. Das heißt, sie wissen, auf welche Durchmesser sie sich ausdehnen sollten, wenn das Gefäß entsprechend Platz hat dafür. Die Vorteile der flexibleren, selbst expandierbaren Stents sind, dass man die auch in Gefäßregionen platzieren kann, wo von außen Druck ausgeübt wird. Das heißt, die kann man nicht zusammendrücken, die sind ja selbst expandierbar. Oder wo sich etwas mehr Bewegung abspielt oder ein etwas gekrümmterer Verlauf ist, während die Ballonmontierten etwas gerader sind, etwas fester sind.
Gibt es denn Risiken oder unerwünschte Nebenwirkungen bei diesen Behandlungen?
Das Risikoprofil hat sich in den letzten gut 10 bis 20 Jahren im Wesentlichen auf den Gefäßzugang zurückgezogen. Also der Gefäßzugang ist für uns das Wichtige. Und die häufigste Komplikation ist ein lokales Hämatom, eine Nachblutung. Darauf achtet man, punktiert mit Ultraschall, legt eine Schleuse ein, ohne möglichst zu oft zu punktieren. Sprich, das Ziel ist einmal zu punktieren, das Gefäß im Ultraschall zu treffen und die Schleuse einzulegen. Dann weiß man, die Komplikationsrate ist geringer. Und dann am Schluss diesen Gefäßzugang zu versorgen. Sprich, da gibt es Methoden, diesen Zugang zu verschließen, Verschlusssysteme, die das Risiko von Nachblutungen bei größeren Schleusen insbesondere, also Schleusen, die dann über 2 mm im Durchmesser dick sind, 2 bis 3 mm, 4 mm im Extrem, dass man die gut verschließen kann, dass dort nicht zu einer lokalen Nachblutung kommt. Das ist mit Abstand die häufigste Komplikation im niedrigen Prozentbereich. Das ist alles sehr relativ. Komplikationen wie eine Embolie, eine Thrombose, eine Gefäßverletzung, eine schwerwiegende Gefäßwandverletzung, Gefäßdissektion sind noch wesentlich seltener, werden aber im Aufklärungsgespräch selbstverständlich erwähnt und müssen auch angesprochen werden.
für Laien stellt sich natürlich die Frage, wenn da sowieso schon ein Gefäßverschluss oder eine Engstelle ist und da wird jetzt noch ein Draht und ein Ballon und ein Stent eingeführt, dann geht ja gar kein Blut mehr durch.
Ja, das kann man sich schwer vorstellen und es hilft auch dann den Patientinnen und Patienten, diese dünnen Drähte mal zu zeigen. Also für die peripheren Gefäße, sprich Oberschenkel, Unterschenkel, verwendet man mittlerweile 0,018-Inch-Drähte. Wenn die Patienten die sehen, wie dünn die sind, dann sind sie immer fasziniert und überrascht, mit welchem dünnen Material wir arbeiten. Und die Schleusen sind in der Regel ja kleiner als 2 mm im Durchmesser. Dadurch können wir fast alles bearbeiten, also deshalb auch minimalinvasiv. Und das reduziert die Komplikationsrate natürlich mittlerweile deutlich. Das Material war in der Anfangszeit dieser Eingriffe natürlich wesentlich dicker.
Wie schnell geht es denn eigentlich den Patientinnen und Patienten nach diesen Behandlungen besser, wenn alles gut gelaufen ist?
Am nächsten Tag. Der normale Ablauf eines Gefäßeingriffes, sei es gefäßeröffnend oder gefäßverschließend, ist so, dass man nach dem Eingriff den Gefäßverschluss bekommt an der Zugangsstelle, einen Druckverband angelegt bekommt, auf Station geht, wenn der Eingriff nicht ambulant durchgeführt werden konnte, ansonsten kommt man zur Nachbeobachtung in eine bestimmte Einheit, dann bleibt der Druckverband für eine strenge Bettruhe einige Stunden angewickelt, dann darf man aufstehen, je nach Größe des Zuganges, darf zur Toilette gehen, sich was zu trinken holen. Und am nächsten Morgen kontrolliert man die Zugangsstelle per Ultraschall. Und wenn dann, was zumeist der Fall ist, alles in Ordnung ist, dann wird man mobilisiert und geht und läuft rum und sollte merken, dass ein Unterschied besteht, was vorher nicht ging, also dass man nach 50 Metern stehen bleiben musste, sollte dann nicht mehr vorliegen. Und das merkt man dann auch.
Jetzt haben wir über die eröffnenden Verfahren gesprochen. In welchen Fällen ist es denn notwendig oder sinnvoll, Blutgefäße zu verschließen?
Das klingt ja zunächst widersprüchlich, dass wir gezielt Blutgefäße verschließen. Wir bemühen uns, die aufzumachen, und dann gehen wir hin und machen sie wieder zu. Das ist aber eine ganz wichtige Technik, die in der modernen Medizin überhaupt nicht mehr wegzudenken ist, um Komplikationen zu behandeln, zum Beispiel von operativen Eingriffen oder von Organpunktionen oder nach Verkehrsunfällen. Also sprich die Blutung. Als solche ist eine ganz lange schon bestehende Indikation für minimalinvasive Therapie mit gefäßverschließenden Maßnahmen. Damit hat die ganze Technik auch angefangen, Gefäße zu verschließen, bei Verkehrsunfällen Gefäße zu verschließen, Blutungen im Darm zu verschließen, die nur viel schwieriger zu operieren sind, wenn Nierenpunktionen oder Operationen durchgeführt wurden, wie Nierenresektionen oder Bauchspeicheldrüsen. Operationen ist es unverzichtbar, interventionelle Radiologie auch vor Ort zu haben, um diese auftretenden Komplikationen zu beherrschen. Und das hat sich immer weiter ausgeweitet. Wir gehen heute auch gezielt therapeutisch hin, also nicht nur in Notfallsituationen, und behandeln die letzten Jahre immer gezielter auch Erkrankungen, also auch gutartige Erkrankungen, durch gefäßverschließende Maßnahmen in verschiedenen Körperregionen beiderlei Geschlechter, um Patienten zu helfen, weniger Beschwerden zu haben oder bestimmte Erkrankungen zu behandeln. Also das ist ein ganz fester Baustein in der minimalinvasiven Gefäßtherapie, sowohl Gefäße zu eröffnen als auch Gefäße zu verschließen.
Können Sie vielleicht einmal erklären, wie eine Gelenkembolisation funktioniert, bei der ja auch Blutgefäße verschlossen werden?
Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist so eine der letzten Entwicklungen jetzt gewesen, die letzten Jahre. Das hat ein japanischer Kollege entdeckt, dass man davon ausgehen kann, dass Schmerzen im Rahmen von zum Beispiel Überlastungen an Sehnen oder von Gelenken im Verlauf des Alters, sogenannte Arthrose, damit einhergeht, dass entzündliche Vorgänge ablaufen, dass sich dann neue Gefäße bilden, also eine sogenannte Neoangiogenese entsteht. Und damit eine Nervenneubildung einhergeht, die diese Schmerzreize verursacht. Und er hat dann bemerkt, dass wenn er diese Gefäße zeitweise verschließt, was wir temporären Verschluss nennen, dass sich dann die Beschwerden dieser Patienten erheblich bessern. Das hat er dann gezeigt an eingesteiften Schultern, an Kniegelenken mit Arthrose, also die häufige Kniegelenksarthrose. Oder auch an Sehnenüberlastungen, an Ansatzstellen von Sehnen wie an rund um die Kniescheibe, rund um den Ellenbogen oder die Achillessehne oder die Plantarfaszie, aber auch an kleinen Gelenken wie den Fingergelenken oder am Daumengrundgelenk. Und die Patienten merken das schon teilweise, wenn man sie behandelt und auf jeden Fall am nächsten Morgen. Man muss sich die Indikation immer gut überlegen, ob das für den Patienten in Frage kommt, also ob das passt vom therapeutischen Ansatz. Aber wenn man das gut auswählt und für die, wenn wir jetzt bei der Kniegelenksarthrose mal bleiben, ist das so die Phase, man weiß, man hat eine Arthrose, man hatte Schmerzen, man hat auch schon mal Tabletten genommen für oder gegen diese Schmerzen, war beim Orthopäden in Behandlung, man hat vielleicht auch schon mal Injektionen ins Gelenk bekommen, aber das wird nicht richtig besser, das Kniegelenk schwillt an unter Belastung, es schmerzt, es nervt. Man denkt sich aber, ich bin noch viel zu jung für eine Knieprothese, was soll das? Ich will das noch nicht, ja, und möchte das rausschieben, dann ist das ein gutes Zeitfenster. Und das Korrelat ist dann, dass man diese Gefäßneubildung sieht bei der Katheterangiografie, also diese wolkigen Mehrdurchblutungen rund um die Gelenkkapsel, und dann hingeht, diese Gefäße mit Mikrokathetern, also nicht mehr der normale Katheter, den wir eben hatten, bei Gefäß eröffnet, sondern viel dünner nochmal, also unter 0, also um die 0,5, 0,6 Millimeter dünne Katheter nimmt und in die ganz feinen Gefäße hineingeht, die die Gelenkkapsel versorgen, im Kniegelenk oder in der Schulter, die Regionen, die die Schultersteife verursachen, und dort ein temporäres Embolisat einspritzt. Und der Patient merkt dann auch, dass genau den Schmerz, den er sonst auch hat. Dann wissen wir auch, das passt so von der Region. Man markiert das vorher auch mit kleinen Kügelchen aus Metall, damit man sich räumlich orientieren kann, wo das aufzusuchen ist. Und dann simuliert man quasi diesen Schmerz, der sonst auch auftritt. Und der lässt dann mit dem Auflösen auch des Embolisates nach, nach 1, 2, 3 Stunden. Und dann tritt bereits ein reduzierter Schmerzeffekt auf, der sich dann weiter stabilisiert über einige Wochen. Und die Patienten berichten jetzt in großen Serien, beispielsweise wieder am Kniegelenk, was das am häufigsten behandelte Gelenk ist, aber beileibe nicht das einzige, dass sie sagen, also zu 80% sind sie über 3 bis 4 Jahre zufrieden, dass sie eine reduzierte Schmerzsymptomatik haben mit deutlich besserer Lebensqualität. Es ist völlig klar, dass wir nicht hingehen, den Knorpel neu wachsen zu lassen. Das ist kein Zauber- oder Wunderverfahren. Es wächst auch kein neues kleines oder großes Gelenk. Also diese Vorstellungen muss man den Patienten nehmen, dass wir nicht im Hogwarts-Zauberhospital sind. Man muss auf dem Boden bleiben mit seinen Erwartungen, aber dann ist das ein sehr valides Verfahren, was sich in den letzten Jahren wirklich etabliert hat und von einigen auch angeboten wird, was den Patienten wirklich weiterhilft.
Inwiefern funktioniert das auch bei chronischen Schmerzen, die ja noch mal eine andere Qualität haben?
Ja, wir behandeln sowohl akute als auch chronische Schmerzen. Der akute Schmerz wäre jetzt mal eine sportlich aktive Person, die das Körperteil des Bewegungsapparates, mit dem die Sportart ausgeübt wird, halt massiv überlastet hat. Ja, also stellen Sie sich einen Tennisspieler am Anfang der Sommersaison vor, der jetzt spielen geht, der hat dann plötzlich Schmerzen am Ellenbogengelenk, was wir als Tennisellbogen kennen. Oder den jungen Sportler, der Volleyball spielt oder Weitsprung betreibt, der hat seine Schmerzen an der Kniescheibe, an der Patellarsehne. Das sind Überlastungen, die man damit auch behandeln kann. Der chronische Schmerz ist eher sogar das Häufigere, was wir behandeln, weil der Patient mit chronischer Schultersteife, mit chronischem Schmerz des Daumengrundgelenkes oder dem chronischen Arthroseschmerz des Kniegelenkes ist ja nicht akut. Der hat das über Jahre entwickelt. Das kommt zu diesen entzündlichen Veränderungen, zu diesem Mechanismus der Gefäßneubildung und Nervenneubildung. Und das ist der Ansatzpunkt dann zu behandeln. Das geht beides. Das ist faszinierend zu sehen, wie die Schmerzen der Patienten reduziert sind. Am Bewegungsapparat, wenn sich Menschen auch aktiv bewegen und aktiv sind, denke ich, sollte man auch immer danach schauen, wie das Ganze physiotherapeutisch begleitet werden kann. Also, dass man sich auch kräftigt, dass man eine Beweglichkeit wiederherstellt oder verbessert, dass man koordiniert ist, also dass man nicht mit dem Embolisationsverfahren die bequeme Lösung sucht und die Muskulatur sich alleine wieder entwickelt. Wenn jemand Schmerzen in einem Gelenk hatte, dann hat er sein Gelenk geschont und in wenigen Wochen wird sich die Muskulatur zurückbilden und das Gelenk wird einsteifen Und das muss man wieder in Gang bringen. Man muss diese Muskeln wieder trainieren, die Gelenkbeweglichkeit verbessern, die Koordination verbessern. Das geht einher. Ja, also insofern war das eben auch mein Hinweis, das ist kein Zauberverfahren, aber ein wichtiger Baustein, diese Beschwerden zu behandeln. Und wenn man das Seinige dazu tut, am Kniegelenk nicht zuletzt auch an eine Gewichtsreduktion mal denkt, wenn das ein Problem wäre, dann ist das gut.
Wie steht es denn um die Erfolgsquote dieses Bausteins? Besonders natürlich auch, wenn man fragt, wie lange hält der Effekt vor von so einer Schmerzbehandlung oder Gelenkembolisation?
Das Gespräch mit den Patienten und die gute Selektion der geeigneten Patienten für das Verfahren ist, glaube ich, da schon mal was ganz Wichtiges. Also man darf übertriebene Erwartungen, glaube ich, nicht bedienen. Da muss man dann auch realistisch sein, was geht und was nicht geht. Die Ansprechrate ist am Knie oder an der Schulter wahrscheinlich am besten untersucht nach der Datenlage. Da weiß man, dass der Effekt einer Behandlung, die technisch funktioniert hat, sich über 3, 4 Jahre bereits dokumentieren ließ. Also beispielsweise an der Schulter, dass die Beweglichkeit wieder zunahm, was vorher bei der eingesteiften Schulter das Problem ist. Man kann weder gut rotieren noch den Arm anheben, dass das sich wirklich hält und ja der Schmerz in seiner Intensität auch reduziert bleibt über diesen Zeitraum 3, 4 Jahre. Das ist bereits so untersucht. Und das finde ich für Beschwerden dieser Art schon gut von der Dauer, ja, durch eine einmalige Therapie. Und auch akzeptabel von der Rate her.
Könnte man die Behandlung denn bei Bedarf wiederholen?
Ja, da man Embolisate verwendet, die sich wieder auflösen, zumindest mehrheitlich wird das gemacht und wir machen das auch, eröffnen sich ja die zuführenden Gefäße wieder und dann kann man die Behandlung auch wiederholen. Man kann ja auch ein neues Problem entwickeln. Also es kann ja sein, dass man einige Jahre später an einer ganz anderen Stelle Schmerzen entwickelt. Es ist ja kein Verfahren, wo man auf den Schmerzknopf drückt und der Schmerz ist dann für immer weg, sondern nur da, wo man behandelt hat, kann der Effekt ja auftreten und nicht woanders. Insofern, ja, also man kann das wiederholen.
Vielen Dank, Herr Professor Reimer, für Ihre Erklärungen.
Bitte sehr.
Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.